SRF 3.
Sperrgebiet Norditalien. Über 16 Millionen Menschen dürfen sich nicht mehr frei bewegen wegen des Coronavirus. Wahlsonntag in St. Gallen und Uri. Die Stimmberechtigten haben ein neues Parlament und eine neue Regierung bestimmt. Und dann Männer auf den Spielplätzen. In Polen sei ein Wandel im Gang, sagt die Fachfrau am Internationalen Tag der Frau. Das ist Info 3 heute mit Nina Gigax. Italien riegelt seinen Norden also ab wegen des Coronavirus. Die gesamte Lombardei ist Sperrzone, gleiches gilt für 14 nördliche Provinzen und damit für 16 Millionen Menschen. Ich habe Italien-Korrespondent Franco Battel vor der Sendung gefragt, was denn nun noch erlaubt sei in diesem Gebiet.
Die Regierung hat in einer Nachtsitzung auf heute entschieden, dass man grundsätzlich nicht mehr in diese Regionen Norditaliens und in die betroffenen Provinzen ein- und ausreisen darf. Betroffen sind davon rund 16 Millionen Italienerinnen und Italiener. Aber der Premierminister hat, als er das Dekret vorgestellt hat, auch Ausnahmen erwähnt. Conte sagt, aus beruflichen Gründen, in Notfällen oder um zum Beispiel zum Arzt zu gehen, dürfe man sich weiterhin bewegen in dieser Zone und auch darüber hinaus. Es stellt sich nun einfach die Frage, wie eng diese Notfälle definiert werden. Aber eines ist klar, zum Beispiel die Kinos bleiben zu, auch die Theater, die Museen, die Fitnessclubs und selbst Hochzeiten oder Beerdigungen dürfen in dieser Zone Norditaliens nicht mehr stattfinden.
Wie wollen die Behörden das denn durchsetzen?
Das muss sich im Detail erst noch zeigen. Heute zum Beispiel gab es am Mailänder Hauptbahnhof noch keine Kontrollen. Klar ist nur, das Gebiet, in das die Leute nun möglichst nicht ein- oder ausreisen sollen, es ist groß und es ist auch nicht zusammenhängend. Es wird unmöglich sein, dieses Gebiet, jede Straße, jede Überlandstraße penibel zu kontrollieren. Die Behörden sind bei der Umsetzung dieser Massnahmen auch auf den gesunden Menschenverstand angewiesen, auf den Bürgersinn angewiesen.
In der Region mit eingeschlossen ist auch die Region um Mailand und die gilt ja als Wirtschaftsmotor für das ganze Land. Was bedeutet denn die Massnahme für Italien?
Die Folgen sind noch nicht abschätzbar. Das lässt sich nur schon daran ablesen, was nun einzelne Politikerinnen und Politiker fordern. Die Regierung hat zum Beispiel 7,5 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt als Nothilfe für die Wirtschaft. Die Opposition aus Lega und aus anderen Rechtsparteien fordert aber 30 Milliarden Euro. Das wären notabene alles zusätzliche Schulden. Mir scheint in diesem Zusammenhang aber eines wichtig zu sein. Gehen morgen in der Lombardei auch Fabrikarbeiter, Bankangestellte oder Leute aus der Dienstleistungsbranche zur Arbeit, also gehören sie zu der von Premier Conte erwähnten Gruppe der beruflichen Notfälle oder sind das nur Ärzte, Krankenschwestern oder zum Beispiel das Verkaufspersonal in den Supermärkten, also jene Leute, die für die Grundversorgung der Bevölkerung verantwortlich sind? Ich denke, davon hängt es letztlich ab, ob der wirtschaftliche Schaden für Italien groß oder sogar sehr groß sein wird.
Sagt Italien-Korrespondent Franco Battel. Ja, die italienische Regierung definiert Arbeit also unter Umständen als Grund, trotzdem aus dem Sperrgebiet rauszugehen. Die Frage ist, was gilt im Tessin für die rund 70'000 Grenzgängerinnen und Grenzgänger aus Norditalien, die morgen wieder zur Arbeit in die Schweiz pendeln wollen? Die Tessiner Regierung ist daran, das abzuklären. Die Verunsicherung sei jedenfalls groß, berichtet Tessin-Korrespondentin Caroline Türkauf.
Am Zollübergang in Chiasso Strada sah heute Morgen alles ganz normal aus. Autos mit italienischen Kennzeichen überquerten die Grenze in die Schweiz, als ob alles wäre wie immer. Kein Wunder, offenbar ist vor Ort nicht klar, was diese italienische Maßnahme in der Realität bedeutet. Ein italienischer Grenzwächter spricht von einem Skandal, sie hätten hier keine Ahnung, was zu tun sei. Auch die Menschen in Chiasso sind verunsichert, was die italienischen Maßnahmen für ihren Alltag bedeuten. Sie sind es gewohnt, zu Fuß über die Grenze zu gehen. Ein Mann auf der Schweizer Seite fragt mich mit Blick nach Italien: Kann ich noch weitergehen? Ich will nachsehen, ob ich noch über die Grenze gehen könnte. Ja, man kommt auch zu Fuß problemlos über die Grenze, in beide Richtungen. Das sei gut, sagt diese ältere Schweizerin. Ich muss in die Pasticceria drüben in Italien, aber meine Tochter hat gesagt, ich solle nicht gehen, sonst werde ich noch in Italien blockiert bleiben. Besonders verunsichert sind die vielen Grenzgängerinnen, die jeden Tag über die Grenze kommen, um im Tessin zu arbeiten, auch am Sonntag. Ein Drittel des Personals im Tessiner Gesundheitssektor kommt aus Italien. In der Hotellerie und auch im Gastgewerbe arbeiten Tausende von Grenzgängerinnen. Eine von ihnen ist Alessandra Mascolo. Das ist ja alles total verrückt. Ich habe ja mit Grenzkontrollen gerechnet. Jetzt komme ich einfach so rein in die Schweiz. Diese Arbeit hier ist meine Lebensgrundlage. Hoffen wir das Beste. Ich bin ja schon vieles gewohnt von der italienischen Regierung. Bleiben wir positiv. Das wird schon schief gehen. Zweckoptimismus hier in der Bar in Chiasso heute Mittag. Zur Stunde berät die Tessiner Regierung in Absprache mit Bundesbern, wie mit diesem italienischen Dekret umzugehen sei, was es konkret für den Tessiner Alltag, den Tessiner Wirtschaftsalltag bedeutet. Italienische Medien berichten zurzeit mit Berufung auf die italienische Regierung, dass die Frontalieri in die Schweiz arbeiten gehen können. Sie müssen sich aber ausweisen, dass sie diese Arbeit wirklich vor Ort machen müssen und nicht auch im Homeoffice erledigen können. Diese Nachricht lässt Tessiner Wirtschaftsverantwortliche erstmals aufatmen.
In der Schweiz hat das Coronavirus heute ein zweites Todesopfer gefordert. Im Kanton Basel-Landschaft ist ein 76-jähriger chronisch kranker Mann gestorben. Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in der Schweiz liegt bei 281.
Info 3 Abend.
In den Kantonen St. Gallen und Uri war heute Wahlsonntag. Die Stimmberechtigten haben ein neues Kantonsparlament und eine neue Regierung gewählt. Es sind die ersten Kantonswahlen seit den nationalen Wahlen im letzten Herbst. Wir schauen zuerst nach St. Gallen mit Ostschweiz-Korrespondent Michael Breu. Grüne und Grünliberale waren ja die großen Siegerinnen im letzten Herbst. Wie sieht das heute im Kantonsparlament von St. Gallen aus?
Der letzte Wahlkreis ist noch nicht ausgezählt. Man kann aber sagen, Grüne und Grünliberale legen im St. Galler Kantonsparlament zu. Allerdings hat die grüne Welle an Kraft eingebüßt. Unter dem Strich bleibt das Kantonsparlament aber bürgerlich.
St. Gallen hat auch eine neue Regierung gewählt. Da waren drei Sitze neu zu besetzen von SP, CVP und FDP. Wie werden diese neu besetzt?
Die vier bisherigen Regierungsräte von CVP, SVP, FDP und SP werden wiedergewählt. Den Sitz der CVP kann Susanne Hartmann verteidigen. Besonders spannend ist die Ausgangslage beim Sitz der SP. Der könnte im zweiten Wahlgang an die SVP gehen.
Besten Dank nach St. Gallen, das war Ostschweiz-Korrespondent Michael Breu. Ja, und den Überblick über die Resultate aus dem Kanton Uri, den hat nun Basil Koller aus der Nachrichtenredaktion.
Hier gewinnt die SVP ihren Sitz in der Regierung zurück auf Kosten der Freisinnigen. Gewählt sind die fünf bisherigen Urs Janet und Roger Nager von der FDP, Beat Jörg und Urban Kamenzin von der CVP und Dimitri Moretti von der SP. Neu kommen Christian Arnold von der SVP und Daniel Furrer von der CVP in die Regierung. Im Parlament, dem Landrat, hat die CVP zwei Sitze gewonnen. Die FDP und die SVP verlieren je einen Sitz.
Info 3 Abend.
Er gehört den Frauen, der 8. März, der internationale Tag der Frau. Auch in Polen. Dort, so das Klischee, haben Frauen wenig zu feiern. Sie dürfen nicht abtreiben, leben in einer konservativen Gesellschaft. Was aber auch stimmt, fast nirgendwo in Europa gibt es so viele Unternehmerinnen und so viele Frauen in Kaderpositionen. Wie das? Osteuropa-Korrespondentin Sarah Nowotny hat Antworten.
In Polen sitzt auf fast jedem zweiten Stuhl für Kader eine Frau, in der Schweiz auf jedem dritten. Der Lohnunterschied zwischen Mann und Frau ist in Polen halb so groß wie in der Schweiz. Jedes dritte Unternehmen in Polen wird von einer Frau gegründet. In der Schweiz nur jedes zehnte. Nehmen wir Magdalena Popowska. Sie hat Milliarden von Mitarbeitern.
You can see a lot of petri dishes with the bacteria, with the medium for bacteria.
Viele von ihnen leben in Petrischalen, im Labor an der Universität Warschau. Magdalena Popowska, Professorin für Mikrobiologie, hat vor 3 Jahren das Unternehmen Bactrem gegründet. Sie hat Bakterien entdeckt, die giftige Stoffe im Boden auffressen, unschädlich machen. 25 Jahre lang hatte sie geforscht, hatte etliche Patente für ihre Bakterien und konnte doch nichts damit anfangen. unbefriedigend. Also Kurse in Finanzen, Buchhaltung, schließlich 4 Festangestellte, 2 Männer, 2 Frauen. Noch heute komme ich nie vor 8 Uhr abends nach Hause, sagt sie. Ohne ihren Mann, einen Arzt, wäre das alles nicht gegangen. Was auch hilft, die beiden Kinder sind erwachsen.
Być może to, że właśnie jestem kobietą i to, że jestem też matką, mam rodzinę.
Und ich glaube, es hilft, eine Frau zu sein. Schon immer habe sie jonglieren, planen müssen. Frauen in Polen sind gute, beliebte Chefs, sagt Popowska, weil sie viel leisten, weil sie weniger dominant auftreten. Und Frauen in Polen förderten andere Frauen. Stimmt, sagt Olga Kozierowska von der Stiftung mit dem etwas klischierten Namen Erfolg geschrieben mit Lippenstift, die Frauen Karriere ermöglichen möchte. Die Wirtschaft tue viel.
They as well are calculating pay gap, they are reducing pay gap. So it's really more and more common.
Immer mehr Firmen in Polen achten darauf, dass Männer und Frauen gleich viel verdienen. Und zu Hause ändere sich auch gerade viel.
In the afternoon you can see guys with children.
Ich wohne neben einem Park. An den Nachmittagen sehe ich dort Männer mit kleinen Kindern, nicht Frauen. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Polen zerstört. Viele Männer waren tot. Frauen mussten anpacken. Und dann kam der Kommunismus. Ich erinnere mich an Plakate, sagt Olga Kozierowska. Frauen, ihr könnt das. Das habe die Polinnen geprägt. Bald, glaubt Olga Kozierowska, verschwenden auch die alten Klischees über polnische Frauen. Die Kirche verliere Macht. Und auch Polinnen bekämen bald das Recht auf Abtreibung. Noch ist das aber Wunschdenken.
Sarah Nowotny. In Zürich sind zum Internationalen Tag der Frau heute wieder mehrere hundert Frauen auf die Straße, trotz Veranstaltungsverbot.
Die Polizei habe die unbewilligte Kundgebung toleriert, bestätigte ein Sprecher. Bereits gestern hatten mehrere hundert Frauen bei einem ebenfalls unbewilligten Marsch durch die Zürcher Innenstadt mehr Wertschätzung und gleiche Entlöhnung für Frauen gefordert.
Morgen sind Regenschirm und Gummistiefel gefragt, dazu gleich zuerst noch eine Meldung aus Deutschland.
Dort hat Gesundheitsminister Jens Spahn die Organisatoren von Sport und anderen Anlässen aufgerufen, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen abzusagen. Wegen der steigenden Zahl von Corona-Infektionen seien Einschränkungen des öffentlichen Lebens nötig, so Spahn. Die Deutsche Fußballliga will nun die Situation mit den Clubs besprechen. Und der Blick aufs Wetter. In der Nacht kommt aus Westen Regen auf. Morgen gibt's im Norden Regenschauer bei 8 Grad. Im Süden wird's nur selten nass bei 11 Grad.
Info 3 bündelt die Infos kompakt und verständlich. Einen guten weiteren Radiosonntag wünscht Nina Gigax.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.